Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge schauen wir auf den neuen Rennkalender der Formel E für die Saison 2024-25 mit zwei Rückkehrern und der Mehrheitsübernahme von Liberty Global, die sich die Formel E-Anteile von Roundup Ross Discovery gesichert haben. Außerdem werfen wir einen Blick auf das FIA-Berufungsgericht in Paris. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzlich willkommen. Ja, eine pickepackevolle Sendung. Wir haben eine Woche Pause gemacht und diese Pause hat sich ja fast schon gar nicht gelohnt. Aber wen ich hier immer begrüßen kann in dieser Folge ist auch wie immer Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Ja, wir haben ja richtig viel zu bereden in dieser Folge, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt gedacht, die 24 Stunden von Le Mans stehen an. Da wird die Formel E ein bisschen ruhiger, was die News angeht. Vor allem, da ja relativ viele Formel E-Fahrer auch tatsächlich in Le Mans am Start gewesen sind. Aber ja, von wegen, ist doch einiges passiert in den letzten Tagen, worüber es sich hier an dieser Stelle nun zu sprechen lohnt.
Genau, und das machen wir jetzt im Newsüberblick.
Neuer Eigentümer. Liberty Global übernimmt die Formel-E-Anteile von Warner Bros. Discovery und ist somit neuer Mehrheitseigner der Rennserie.
Kein neuer Sieger. Das Berufungsgericht der FIA hat die Anhörung im Fall von Porsches Einspruch gegen die Disqualifikation von Antonio Felix da Costa in Misano durchgeführt. Urteil gibt es dennoch keins.
Neue Handschuhe. Die FIA hat den International Sporting Code geändert. Ab der kommenden Saison sind in der Formel E Handschuhe mit Gelenkschutz vorgeschrieben.
Und neuer Kalender. Die Formel E hat ihren Rennkalender für die Saison 2024-25 bekannt gegeben. Damit ist offiziell, dass die Serie nächstes Jahr nach Jakarta und Miami zurückkehren wird. Und mit diesem brandheißen Thema gehen wir auch rein. Rennkalender für die Saison 11 der Formel E Weltmeisterschaft damit vorgestellt. Erstmals seit 2019 haben wir wieder eine Doppelsaison, nämlich dass wir im Jahr 2024 starten und die Weltmeisterschaft dann im Jahr 2025 wieder beenden. Nicht wahr, Tobi?
Korrekt. Zum ersten Mal seit der Pandemie, seit 2019, haben wir wieder einen Saisonauftakt im alten Jahr, genauer gesagt im Dezember. Das hatte die Formel E ja in ihrer Anfangszeit gemacht, um sich so ein bisschen abzusetzen von anderen Rennserien, um sich auch eher auf das Winterhalbjahr zu konzentrieren. Muss man sagen, wo dann nachher nicht mehr so viel draus geworden ist, die Saison ist immer länger geworden, hat auch immer später begonnen und irgendwann war man dann so weit, dass man dann erst im Januar angefangen hat und die Saison dann teilweise bis August ging. Ja, also auch nicht großartig anders als die meisten anderen Rennserien auch, aber wie gesagt, kommende Saison wird es wieder anders sein. Im Dezember starten wir in Sao Paulo und die Saison geht Ende Juli in London zu Ende.
Allerdings müssen wir sagen, komplett neue Städte gibt es in diesem Rennkalender nicht. Aber man muss sagen, wir kehren ja auch so ein wenig auf alte Bekannte wieder. Miami kehrt nach 2015 damit in dieser nächsten Saison wieder zurück.
Genau, und nach 10 Jahren taucht Miami damit wieder im Rennkalender auf. Muss allerdings sagen, das Rennen hat mit dem Rennen von 2015 überhaupt nichts gemeinsam. 2015 ist man tatsächlich auf einem echten Stadtkurs gefahren. 2025, also im kommenden Jahr, plant die Rennserie stattdessen auf den im Süden der Stadt gelegenen Homestead Miami Speedway zu fahren. Und die zweite Stadt, die wieder im Rennkalender zurück ist, ist Jakarta. Da ist der E-Prix in diesem Jahr ja wegen einer Wahlkampfveranstaltung abgesagt worden. Im kommenden Jahr kehrt Jakarta wieder in den Rennkalender zurück. Allerdings nicht wie 2023 als Doubleheader, sondern tatsächlich nur als Veranstaltung mit einem Rennen.
Ein Rennen ist noch nicht bekannt gegeben, wo es stattfinden soll. Insgeheim wird aber darüber spekuliert, dass in Chiang Mai in Thailand das Rennen stattfinden soll und damit dann auch der Rennkalender komplettiert wird. Es gibt aber auch, muss man sagen, größere Änderungen im Kalender und das betrifft gerade Monaco und Tokio.
Genau, Monaco und Tokio sollen im kommenden Jahr zu Doubleheadern werden, also mit 2 Rennen, eines am Samstag, eines am Sonntag. Die Ria, wo im Februar gefahren wird, soll eine neue Strecke bekommen. auch wieder ein Doubleheader sein, Freitag und Samstag. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit bereits. Finde ich persönlich ein bisschen schade, denn die Ringerstrecke ist, nachdem nicht mehr in Rom gefahren wird, finde ich doch mit einer der interessantesten Stadtstrecken, die es so gibt. Gerade mit diesem schnellen Bobbahnabschnitt haben wir ihn ja immer genannt, mit den vielen Links-Rechts-Passagen. Das war schon eine besondere Herausforderung für die Fahrer. Wo wir beim Thema Rom sind, Rom findet auch im kommenden Jahr nicht statt. Sogar Italien findet im kommenden Jahr nicht statt. Da waren die Verantwortlichen der Formel E offensichtlich nicht so sehr von der Ersatzveranstaltung in Misano begeistert, sodass wir tatsächlich Italien zum ersten Mal seit dem Jahr 2018 überhaupt nicht im geplanten Rennkalender haben. Wir hatten auch in der Saison 2020 kein Italienrennen, aber das ist natürlich der Pandemie geschuldet gewesen, dass dann die letzten 6 Saisonrennen alle in Berlin stattgefunden haben. Aber dieses Mal ist es tatsächlich so, erstmals seit 2018 von vornherein gar kein Rennen in Italien geplant. Und Luca, eine weitere Strecke, die wir verlieren werden in der kommenden Saison, ist Portland. Und das ist ungefähr 2 Wochen vor dem Portland Prix, der in diesem Jahr zum letzten Mal ausgetragen wird, dann eigentlich auch keine so gute Nachricht. Insbesondere für die Leute, die aus der Region kommen und dieses Jahr auf jeden Fall nochmal sich das Rennen angucken wollen, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, klar, du hast es angesprochen mit dem Rennen, was wir dann erleben werden auf dem Homestead Miami Speedway. Auch eine, muss man sagen, sehr traditionelle Strecke, auch im NASCAR-Kalender unter anderem, aber auch im IndyCar-Kalender Portland und auch natürlich in der Formel E jetzt in den letzten Jahren Portland eine Säule gewesen, woran man sich hätte gewöhnen können, aber jetzt mit dem vorerst letzten Einstand, dann mit dem kommenden Rennen, was wir dann erleben werden, auch wie du schon gesagt hast, für die Zuschauer, die dort gerne zur Strecke kommen, nicht unbedingt toll. Aber eine erfreuliche Nachricht, muss man ja sagen, und dass der Berlin-Prix, aber das war ja nicht anders zu erwarten, sicher ist und das sogar mit einem Doubleheader.
Genau, zum 11. Mal in der 11. Saison fährt die Formel E in Berlin am 12. und 13. Juli 2025, also tatsächlich deutlich später als in den vergangenen Jahren, mal die Pandemiesaison, wo man im August gefahren ist, außen vor gelassen. Da wird wieder in Tempelhof gefahren. Ich befürchte ja, dass es relativ warm werden wird und insbesondere auf dem Betonboden, vielleicht auch für die Zuschauer ein bisschen unangenehm werden wird. Denn wenn das Fanvillage so aufgebaut wird wie in diesem Jahr, da muss man sagen, da ist Schattenmangelware gewesen. Aber wollen wir es mal nicht schlecht reden. Wir freuen uns auf jeden Fall, Berlin ist wieder mit dabei als eine von nur 3 Europastationen am 12. und 13. Juli. Wir gehen davon aus, dass man wahrscheinlich wieder Ende des Jahres dann auch die ersten Karten wird kaufen können.
Wenn das Wetter so wird wie aktuell draußen, Unwetterwarnung ja für NRW ausgesprochen worden am Dienstag, glaube ich, dass man das nicht benötigt. Aber wir hoffen natürlich auch wieder für nächstes Jahr, du hast es angesprochen, Ende des Jahres wahrscheinlich die Karten dann erhältlich, dass es dann auch wieder schön sommerlich wird. Aber werden wir dann sehen, wie es wird. Und damit gehen wir weiter zum zweiten großen Thema in dieser Sendung. Liberty Global übernimmt die Mehrheitsanteile der Formel E von Warner Bros. Discovery und hält damit jetzt aktuell 65% der Serie.
Genau, das wurde am vergangenen Donnerstag offiziell bekannt gegeben. Dazu ein paar Stimmen. Mike Fries, der CEO von Liberty Global, freut sich darüber, die Mehrheitsbeteiligung übernommen zu haben. Er sieht großes Wachstumspotenzial und hohe Nachhaltigkeitsstandards in der Formel E. Er erklärt, dass die Investition in die Strategie von Liberty Global passe, langfristig in attraktive Unternehmen zu investieren. Jeff Dodds, der uns, glaube ich, allen bekannte CEO der Formel E, hat sich im gleichen Zuge von Warner Bros. Discovery für die Unterstützung bedankt. Warner Bros. Discovery, da gehört ja unter anderem auch Eurosport zu, die ja auch viele Jahre Übertragungspartner der Formel E waren. Was das jetzt für die Zukunft heißt, kann man an der Stelle aktuell noch nicht sagen, aber es ist in meinen Augen ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, dass Eurosport die Formel E in Zukunft noch übertragen wird. Dodds freut sich aber auf die Zusammenarbeit mit Liberty Global, wo sich vielleicht ja Alternativen auftun, was die Übertragungen angeht. Grundsätzlich muss man sagen, auch wenn die Firmen Liberty Global, Liberty Media ähnlich klingen und auch eine gemeinsame Geschichte haben, grundsätzlich sind es 2 verschiedene Unternehmen. Liberty Media ist ja bekannt geworden als das Unternehmen, was die Formel 1 gekauft hat und was dann jetzt vor kurzem auch noch die MotoGP und die Superbike-Weltmeisterschaft übernommen hat. Liberty Global hingegen ist im Rennsportbereich nicht ganz so aktiv. Ursprünglich gehörte das alles mal zusammen, bevor die beiden Unternehmen dann nach einer größeren Fusion aufgetrennt wurden, beziehungsweise das Mediengeschäft wurde von Liberty Global ausgelagert in die Liberty Media. Ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, zum Beispiel was Formel 1, Formel E angeht, man hört schon erste Gerüchte, dass es vielleicht dazu kommen wird, dass die Exklusivlizenz, die die Formel E für das Durchführen von Formelrennen mit Elektromotoren hat, möglicherweise da in Frage gestellt wird, weil die Formel 1 auch immer elektrischer werden wird in Zukunft. Das kann man aktuell nicht seriös beantworten, glaube ich. Fakt ist, es gibt einen neuen Mehrheitseigner der Formel E. Fakt ist, es ist ein Unternehmen, was schon viele, viele Jahre kleinere Anteile gehalten hat. Die Formel E hat einen Partner, der jetzt noch mehr in die Rennserie investiert. Und das passt zu dem, was die Formel E plant bezüglich dieses Wachstums in den kommenden Jahren. Also muss man einfach mal sehen, inwieweit sich das auswirken wird. Ob es überhaupt irgendwelche Auswirkungen in sportlicher Hinsicht hat, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber muss man jetzt tatsächlich abwarten. Ich glaube, viel mehr können wir an der Stelle da jetzt auch gar nicht zu sagen, Luca, oder?
Nee, das ist alles noch sehr viel Kaffeesatzleserei und deshalb müssen wir einfach abwarten, was dann in den kommenden Monaten oder Jahren dann passiert. Davon haben wir uns mehr erhofft, muss man sagen, von der Anhörung zu dem Einspruch von Porsche gegen die Disqualifikation von Antonio Felix da Costa in Misano. Nämlich stand jetzt, dem 18.06., die Anhörung fand am 7. Juni statt, wissen wir einfach auch nicht mehr, was dort passiert, nämlich das wurde einfach verschoben.
Genau, richtig. Was wir auf jeden Fall schon mal wissen, ist, dass der Einspruch von Porsche nicht grundsätzlich abgeschmettert wurde. Das ist ja das Ergebnis der letzten Formel E Berufungsverhandlung gewesen, als auch Porsche da Einspruch gegen die Zeitstrafe von 3 Minuten gegen Antonio Felix da Costa eingelegt hat, damals in London, als er einen schleichenden Plattfuß hatte und deshalb den Mindestreifendruck unterschritten hatte. Da hat das Berufungsgericht gesagt, nee, den Einspruch, den ihr hier eingelegt habt, der ist nicht rechtsmäßig, der wird abgewiesen. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Die Anhörung wurde durchgeführt und die Kolleginnen von motorsportmagazin.com berichten, dass noch kein Urteil gefällt wurde, eine Entscheidung aber in den kommenden Wochen folgen sah. Da wird ein Statement von Porsche Motorsport zitiert, die sagen, dass die Entscheidung erstmal noch vertagt wurde. Fakt ist aber auch, es scheint ganz offensichtlich kein ganz einfacher Fall zu sein. Denn wenn das Berufungsgericht sich da schon mehrere Wochen zum Fällen des Urteils Zeit nimmt, scheint schon klar zu sein, dass es relativ komplex und nicht eindeutig ist, was da verhandelt wird. Noch mal kurz zum Hintergrund. Antonio Felix da Costa wurde beim Rennen in Misano disqualifiziert, nachdem er als Erster über die Ziellinie gefahren war. Bei der Nachkontrolle nach dem Rennen wurde in seinem Auto eine nicht zugelassene Feder im Bereich der Pedalerie gefunden. Nämlich das ist diese Feder, die das Strompedal wieder in die Ausgangsstellung zurückbringt, wenn der Fahrer den Fuß vom Pedal nimmt. Eine Untersuchung dieser Feder hat ergeben, dass es sich um eine Feder handelt, die im Gen 2-Fahrzeug noch erlaubt war, aber im Gen 3-Boliden nicht. Porsche hingegen argumentiert, dass wegen Ersatzteilmangels die Feder ursprünglich auch für das Gen 3 Auto erlaubt war, aber dass diese Regelung nachher gestrichen wurde, ohne dass es in irgendeiner Form kenntlich gemacht wurde und Porsche einfach nicht wusste, dass diese Feder nicht mehr erlaubt ist, obwohl sie es bis kurz vorher noch war. Die Folgen wären doch durchaus bemerkenswert. Eine Rücknahme der Disqualifikation würde dafür sorgen, dass Antonio Felix da Costa 25 Punkte zurückerhält, allerdings nicht nur in der Fahrerwertung, sondern natürlich auch Porsche in der Teamwertung. Mitch Evans würde dann im Rennergebnis noch natürlich ein bisschen nach hinten rücken. Das heißt, Porsche würde in der Teamwertung 27 Punkte auf Jaguar aufholen. Und in der Herstellerwertung wird es sogar dafür sorgen, dass Porsche seinen Vorsprung auf Jaguar weiter ausbaut. Ja, Luca, Kaffeesatzleserei hatten wir eben schon mal. Wollen wir es jetzt hier mal ein bisschen versuchen. Was denkst du, hat der Porsche-Einspruch überhaupt irgendeine Chance? Oder glaubst du, das wird, auch wenn man sich ein paar Wochen Bedenkzeit erbeten hat, trotzdem abgeschmettert?
Boah, also das finde ich echt schwer, das so zu beurteilen. Ich meine, wäre die Sache ja glasklar, das hast du ja hier auch beschrieben, würde man ja eine direkte Entscheidung finden und entweder für A entscheiden, dass man es so belässt, oder für B entscheiden, dass man eben das Ganze rückgängig macht und damit Antonio Felix da Costa den Rennsieg wieder herstellt. Man gibt sich die zusätzliche Bedenkzeit und deshalb lässt es ja noch mehr offen. Meine Tendenz, muss ich aber sagen, dass man sich eben die Bedenkzeit gibt, spricht fast schon so ein wenig vielleicht für eine mögliche Rücknahme. Dabei muss man aber vielleicht auch alles abwägen, was für ein Verbleib dieser Entscheidung trifft. Deswegen glaube ich, wenn ich eine Tendenz treffen müsste, 51-49, dass der Sieg für Antonio Felix da Costa wiederhergestellt wird. Aber es wird auch auf jeden Fall ein Thema sein, wenn wir das Ergebnis dann in den kommenden Wochen erleben und dann auch bekannt wird, dass ja es ein Ergebnis sein wird, was vielleicht nicht unbedingt glasklar sein wird. Denn wenn man schon so lange darüber berät, dann weiß man ja, wie komplex es ist und dass es nicht einfach nur die Feder ist. Denn nicht da geht's klar um den Rennsieg und damit auch viel mehr.
Ja, ich glaube, es geht sogar um noch viel mehr, weil ich glaube, das könnte ein echter Präzedenzfall werden. Fakt ist, Porsche hat gegen das Reglement verstoßen. So wie sich das für mich darstellt, sieht es aber so aus, als ob sie nicht wissen konnten, dass sie gegen das Reglement verstoßen. Und ja, da ist jetzt die Frage, was von beiden mehr Gewicht hat? Der Wortlaut des Reglements? Oder, ja, ich drück's mal vorsichtig aus, gesunder Menschenverstand, weil ganz ehrlich, Porsche konnte in meinen Augen nicht wissen, wenn die Sache so gewesen ist, wie sie da beschrieben wird, dass diese Feder nicht mehr erlaubt ist auf einmal. Andere Leute argumentieren mit klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Luca, ich tue mir noch viel schwerer, mich auch nur annähernd so extrem festzulegen wie du mit 51 zu 49. Für mich ist das absolut 50-50. Aber ich glaube, da werden jetzt gerade ganz, ganz intensive Diskussionen bei der FIA geführt. Ich habe aber das Bauchgefühl, das ist tatsächlich nur ein Gefühl, dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass das Urteil der Rennkommissare bestehen bleibt, dass Antonio Felix da Costa den Rennsieg in Misano nicht zurückerhalten wird. Ja, jetzt haben wir zwei Leute hier, zwei unterschiedliche Meinungen, zwei unterschiedliche Gefühle.
Schreibt uns gerne mal eure Meinung bei Instagram oder sowas, das würde mich auch gerne mal interessieren. Also auf jeden Fall wird vielleicht einer recht haben oder was weiß ich, was man nochmal entscheidet. Oder es wird auf jeden Fall eine Klarstellung zur Regel geben, weil alles andere wäre ein bisschen bescheuert, wenn man das zumindest nicht machen würde, ob man jetzt immer noch Gen 2 fahren darf oder Gen 3 Feder machen muss. Deswegen sind wir gespannt drauf, aber unsere kleine interne Wette läuft seit heute trotzdem.
Eine kurze Sache noch dazu. Es könnte natürlich sein, dass die Vorgaben geändert werden, wie ein Einheitsteilhersteller zu kommunizieren hat für den Fall, dass ein Teil von der Liste der erlaubten Teile gestrichen wird. Das muss man ja auch mal sagen. Das könnte ja auch eine Quintessenz sein von dem Ganzen, dass grundsätzlich jedes Team informiert werden muss. Achtung, dieses Teil ist ab dem kommenden Rennen nicht mehr auf der Liste der erlaubten Teile vorhanden und ihr dürft es nicht mehr verwenden. Und dann liegt es wieder in der Hand der Teams, dafür zu sorgen, dass sie nachprüfen, ob dieses Teil in den Autos verbaut ist und wenn ja, dass sie es entfernen und gegen ein erlaubtes Teil ersetzen.
Und bei dir, Tobi, im Teleskop schauen wir mal auf die Rennhandschuhe, denn da kommt was ganz Neues zum Tragen.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute auf eine Regeländerung, die in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurde. Fahrer müssen nun Handschuhe mit integriertem Handgelenkschutz tragen, wenn sie an der Formel E-Weltmeisterschaft teilnehmen wollen. Auslöser dieser Regeländerung soll die hohe Anzahl an Handverletzungen sein, die bei den Gen 3 Boliden in den vergangenen beiden Jahren aufgetreten sind. So hatten sich Robin Freins, Sebastian Buemi und Sam Bird bei Kollisionen Brüche zugezogen, Oliver Rowland und Pascal Wehrlein kamen mit Prellungen davon. Als ein Hauptgrund gilt die schwergängige Lenkung der Autos, die über einen zusätzlichen Motor an der Vorderachse verfügen, der zur Rekuperation verwendet wird. Ab der kommenden Saison darf dieser Motor dann ja auch zum Antrieb der Fahrzeuge benutzt werden. Da die Ausrüstung der Fahrer jedoch grundsätzlich nicht im Regelwerk einer Rennserie, sondern von der FIA zentral für alle Serien vorgegeben wird, war hierfür eine Anpassung des International Sporting Codes notwendig. Eine sinnvolle Anpassung, wie ich finde, aber die Frage lautet, können damit wirklich Handverletzungen vermieden werden? Was denkst du, Luca?
Ich sage mal so, schaden wird's nicht, weil sonst hätte man vielleicht diesen Handgelenkschutz erst gar nicht eingeführt. Aber das Thema Handverletzungen und Formel E, da kann auch, das haben wir diese Saison ja schon wieder erlebt, Sam Bird ein Liedchen von singen. Natürlich 100% Sicherheit im Motorsport kann man nie gewährleisten, aber solche Sachen, wenn man das möglicherweise mit einer neuen Technologie oder mit neuen Materialien oder jetzt auch mit neuen Handschuhen damit dann verbessern kann, ich meine, Entwicklung im Motorsport geht ja immer weiter und wenn es dann auch bei den Handschuhen so ist, warum nicht, kann man wieder was Neues, Schönes verkaufen. Freuen sich die Ausstatter natürlich auch dafür noch doppelt mit, aber das wird sich erst zeigen, glaube ich. Deswegen kann man so nicht sagen, aber generell, selbst wenn es einen Handgelenksbruch oder Fingerbruch damit dann auch verhindern kann oder das zumindest nicht in allzu schwerer Form dann ausbricht, dass man das verhindern kann, dann würde mich das schon freuen, denn das war jetzt echt eigentlich schon ein Thema, muss man sagen, das der Formel E schon ziemlich lange jetzt verfolgt.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Änderung ist, die mehr einen psychologischen Effekt hat, als tatsächlich eine Wirkung, die im Falle eines Unfalls auch zu tragen kommt. Ja, muss mal bedenken, Robin Freins hat sich einen richtig komplizierten Bruch beispielsweise zugezogen. Ich glaube nicht, dass das nicht passiert wäre, wenn die Handschuhe Handgelenkschutz gehabt hätten. Und genau das Gleiche glaube ich auch bei dem Unfall von Sam Bird. Auch hier hätte, glaube ich, der Handgelenkschutz relativ wenig nur bewirkt. Wir hatten ja auch zwei Fälle, wo es nur Prellungen gab. Dass in einem solchen Fall die Handschuhe mehr Schutz bieten, mag ich an dieser Stelle gar nicht in Abrede stellen. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke, wir müssen abwarten, wie sich das in der kommenden Saison entwickelt. Aber ich glaube, eine Garantie, wie du eben schon sagtest, gibt es sowieso nicht. Und ich glaube auch, der Effekt, den diese Handschuhe im Falle eines richtig heftigen Unfalls haben werden, der dürfte tatsächlich überschaubar sein.
Und damit geht's weiter mit dem Grid Dummies Quiz. Drei Fragen, drei Antworten. Ob diese Antworten dann auch immer richtig sind, das war beim letzten Mal zumindest so. Aber ob das heute auch wieder der Fall ist, sind wir mal gespannt, dass beim letzten Mal kein Sieger gibt. Fängst du traditionell an, Tobi?
Ich fange irgendwie immer an, kann das sein? Okay, Luca, meine erste Frage an dich. Der Rennkalender für die kommende Saison wurde ja bekannt gegeben. Ich habe den auch mal so ein bisschen analysiert. Kannst du mir denn sagen, wie viele Kilometer ungefähr die Fracht der Rennserie, wie zum Beispiel die Autos, zwischen dem Saisonauftakt Sao Paulo und dem Saisonfinale in London zurücklegen, vorausgesetzt, man kann immer Luftlinie reisen?
Da die Rennkalender, egal welche Serie es ist, immer Optimierungsspielraum haben, ist es noch schwieriger. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt total niedrig, aber ich sage jetzt einfach mal 30.000 Kilometer.
Das ist tatsächlich ein bisschen niedrig. Wir haben insgesamt eine Strecke von 69.700 Kilometern zwischen den 10 bislang bekannten Rennorten. Sollte, wie wir vermuten, Chiang Mai noch mit dazukommen, liegen wir sogar bei etwas über 77.000 Kilometer. Dann darfst du deine erste Frage stellen. Leider konnte ich keinen Punkt vergeben.
Alles klar, dann fangen wir an mit meiner ersten Frage. In Shanghai beim ersten Rennen haben wir zwischen dem jüngsten und dem ältesten Fahrer die niedrigste Tagesdistanz oder generell Unterschied gehabt. Wie viele Tage waren denn zwischen dem jüngsten und dem ältesten Podiumsplatzierten in Shanghai Rennen 1?
Ich erinnere mich, dass alle drei Fahrer, die in Shanghai am Samstag auf dem Podium standen, im selben Jahr geboren sind. Das war auf jeden Fall nicht viel. Ich glaube, ich habe die Zahl 116 im Kopf.
Ist das dann auch deine Antwort?
Das ist meine Antwort.
Das ist auch vollkommen korrekt. 116 Tage ist der Unterschied zwischen dem jüngsten und dem ältesten Fahrer auf dem Podium von Rennen 1 in Shanghai.
Oh, dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. 116 ist aber eine gute Zahl, wenn es nämlich um meine nächste Frage geht. 116 Punkte sind nämlich zufälligerweise auch noch in dieser Saison zu vergeben. Wir haben noch 4 Rennen und 29 Punkte pro Rennen. Das gibt tatsächlich 116. Wie viele Fahrer könnten denn theoretisch in dieser Saison noch Meister werden?
Da ich jetzt natürlich auch den Fahrerstand oder man das nicht immer unbedingt im Auge hat und so hat wer jetzt auch immer so platziert ist, dass es dann gerade noch so reicht.
Also ich kann dir sagen, wie viele Punkte der WM-führende Nick Cassidy hat.
Müsste 165 oder 160? Nee, 160.
Der hat aktuell 167, korrekt.
67, ja.
Und wenn 116 noch zu vergeben sind, dann, also 51 Punkte muss man jetzt aktuell haben, um noch Formel-E-Champion werden zu können. Mehr Tipps gebe ich dir aber nicht mehr.
Nee, alles gut. Dann sage ich jetzt einfach mal, das sind 11.
Es ist relativ nah dran. Ich gebe dir einen halben Punkt. Es sind aber leider nur 9. Stoffel Vandoorne auf Platz 9 hat 53 Punkte und er ist damit der letzte Fahrer, der theoretisch zumindest noch Nick Cassidy überholen könnte und so Champion werden könnte. Dann steht 1:0,5, Luca. Und deine zweite Frage.
Meine zweite Frage, da muss man sagen, es wurde ja Jubiläum gefeiert. 10 Jahre eFormel.de, auch an meiner Seite. Glückwunsch und deshalb die Frage an dich. Das ist eine Schätzfrage in dem Sinne. Ich gebe dir ein bisschen Toleranz, muss man sagen, dazu auch noch. Denn wie viele Artikel sind denn erschienen auf eFormel.de, die bis heute zu lesen und auf Abruf verfügbar sind?
Okay, also Podcast-Episoden hätte ich dir genau sagen können, wie viele es sind. Wir nehmen nämlich gerade Episode Nummer 335 auf, das sehe ich hier auch.
Ja, ein bisschen zu einfach gewesen.
Gerade groß vor mir, das wäre vielleicht zu einfach gewesen. Ich habe es gelesen, ich meine, es wären etwas über 6.500 gewesen. Ich glaube, Timo hat in dem Jubiläumsartikel auf 6.500 abgerundet.
Ich habe nochmal nachgezählt, genauerer Stand war von mir, der Artikel kam ja vor wenigen Tagen von Timo raus, am 13.06. 10 Jahre eFormel.de, wir feiern Jubiläum und den elektrischen Motorsport, das auch nochmal für euch am besten nochmal nachzulesen, sehr viel Schönes dabei und ich habe nochmal nachgezählt und die Artikel, die noch dazu kamen, die brachten es dann auf 6.552, eben dem 17.06.2024. Deshalb gebe ich dir den Punkt, weil bei 6.500 und noch was, also da kommt es jetzt vielleicht nicht auf die paar mehr dann auch noch an. Deswegen der Punkt für dich.
Okay, Luca, meine letzte Frage für dich bezieht sich auf die Handschuhe. Das Thema hatten wir ja eben schon. Formel-E-Fahrer brauchen ja neue Handschuhe in der kommenden Saison. Ich habe mich mal mit den allgemeinen Regeln zu diesem Thema auseinandergesetzt. Das ist jetzt kein Formel-E-Thema, sondern ein allgemeines Motorsport-Thema. Wie lange müssen denn feuerfeste Handschuhe die Handflächen der Fahrer vor Verbrennungen schützen, um überhaupt von der FIA für den Motorsport zugelassen zu werden?
Gut, das war ja im Falle von dem Feuerunfall von Romain Grosjean ja ein ganz großes Thema vor wenigen Jahren. Ich würde mal sagen, tatsächlich, da gab es ja vor 3 oder sogar 4 Jahren ein Update zu, dass sie noch länger halten sollen.
Korrekt.
Ich glaube, so eine Sekunde oder 3 Sekunden sogar länger.
Korrekt.
Deswegen würde ich mal sagen, das war so eine ganz komische, krumme Zahl. Waren es jetzt 11 oder waren es 13 Sekunden? Sag es mal 13 Sekunden.
Kurzer Hinweis dazu, es wird in der Zulassung unterschieden zwischen Handflächen und dem Rest der Haut, die durch die Handschuhe bedeckt wird. Für die Handflächen selber ist die Regel nicht ganz so streng, weil die Rennfahrer ja auch das Lenkrad richtig gut in der Hand spüren sollen. 13 Sekunden ist die richtige Antwort, die sich auf alle Flächen außer der Handfläche bezieht, aber die Handfläche selber nicht ganz.
Gut, und das ist?
Du darfst nachlegen.
Ich darf noch nachlegen. Also 13 Sekunden ist zu wenig, ja gut.
Nee, 13 Sekunden ist zu viel.
Dann sage ich jetzt 9 Sekunden.
Tatsächlich sind es 9,5 Sekunden, aber den Punkt gebe ich dir an der Stelle.
9,5 Sekunden.
Ja, so steht es in den FIA-Richtlinien für die Zulassung von Handschuhen für den Motorsport. Handflächen müssen 9,5 Sekunden geschützt sein, bevor Verbrennungen zweiten Grades auftreten. Die übrige von den Handschuhen bedeckte Haut sogar 13 Sekunden. Daher Punkt für dich, Luca. 1,5 zu 2.
Dann zur letzten Frage. Und das ist nämlich eine Frage, die dich selber betrifft. Sind wir auch wieder 10 Jahre eFormel.de. Einiges hast du ja auch größtenteils miterlebt. Und daher die Frage, wann kam denn dein erster Artikel bei eFormel.de, den du selber geschrieben hast? Und wann wurde der, besser gesagt, dann auch veröffentlicht?
Ich muss dazu sagen, den ersten Artikel, den ich geschrieben habe, der ist gar nicht bei eFormel.de erschienen.
Für eFormel.de war ja die Frage. Ja.
Genau, richtig. Den ersten Artikel, den ich als Teil der Redaktion geschrieben habe, der ist damals für die geplante, aber nie umgesetzte Tourenwagen-Serie gewesen. Mein erster Artikel war daher ein bisschen später und ich glaube, dass er Anfang November 2017 entschieden ist. Also wenn du mich jetzt nach dem Datum sagst, ich würde sagen 3. November 2017.
Gebe ich dir tatsächlich auch den Punkt, ich bin so gnädig. 3. war es nicht, es war der 6. November 2017. Titel damals, Herstellerflut in der Formel E droht jetzt die Kostenexplosion. Also eine Herstellerflut, wo wir uns ja auch in der letzten Folge so ein wenig beschäftigt haben, haben wir aktuell nicht unbedingt, wünschen wir uns aber sicherlich so ein wenig wieder. Und deswegen nochmal der Artikel da, der Verweis dazu zu 10jahre-eformel.de, was die Serie und auch die Seite so einiges mitgemacht hat. Deswegen nochmal der schöne Verweis dazu, dass ihr euch das da schön nochmal reinlesen könnt und die Geschichte von eformel.de dadurch ja auch nochmal in vollen Gänze beschrieben wird. Und du hast ja einiges, wie schon erwähnt, miterlebt ab 2017, beziehungsweise dann ja auch im vollen Gänze ab dem 6.11. dann 3:2,5, ne?
Ne, 3:1,5. Ich glaube, die erste Frage hattest du leider ganz daneben, die Kilometer zwischen Sao Paulo und London.
Stimmt.
Aber ansonsten ist es knapp gewesen. Ich muss zugeben, ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Glück, auch mit dem Raten, beziehungsweise ja. Wann mein erster Artikel erschienen ist, das hatte ich noch grob im Kopf. Da warst du ja auch gnädig, mir 3 Tage Abweichung zu genehmigen an der Stelle.
Also den Monat hätte mir auch schon gereicht, wenn das Jahr 2017 genannt hättest. Deswegen, dass du da an 3 Tage dran lagst, das war schon mehr als eine gute. Hätte ich dir fast schon einen extra Punkt geben können. Aber so bleiben wir damit dann auch bei 1,5:3 und damit wieder deinen Sieg. Ich glaube, den Counter, den müssen wir das langsam mal verwerfen, den starten wir mal vielleicht nach der Saison nochmal neu, dann zählen wir mal von null neu an, weil wir das selber einfach nicht mehr im Überblick haben. Deine Dominanz ist schon so stark, da braucht man den Counter gar nicht. Und zum Ende der Folge nochmal für euch der Hinweis, natürlich auf Social Media zu folgen. Das findet ihr bei eformel.de im Bereich Social Media an der Seite. Und da schaut ihr gerne vorbei bei Instagram und bei den sonstigen Kanälen, die dort dann auch zu sehen sind. Sowie dann auch natürlich im Podcast. Den am besten, wenn es euch gefällt, abonnieren und mit 5 Sternen bewerten. Und dann melden wir uns beim nächsten Mal wieder, nicht wahr, Tobi?
Genau, nächste Woche gibt es dann tatsächlich schon wieder eine Rennvorschau auf den Portland Prix.
Ja, und da freuen wir uns drauf und schauen da mit allem, was geht, drauf, wie es dann in den USA, in Portland dann so wichtig ist und was da zu beachten gibt und wer da möglicherweise auch unser Top-Favorit wieder sein wird. Das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.
Ciao.